dem Hans vom letzten Sonntag, was also das übersteigerte Freiheitsbegehren der über 50-jährigen Männer angeht, wollte ich euch heute eigentlich ursprünglich ein paar Bilder aus meiner Midlife-Crisis zeigen. Aber dann habe ich den Herrn gefragt und meine Frau hat gesagt, lass den Schmarrn. Und deshalb haben wir heute ein anderes Thema. Und zwar, es geht um Gottes Willen in meinem Leben. Es hängt auch ein bisschen mit Midlife-Crisis zusammen. Wenn man Gott fragt, ob man eine Midlife-Crisis haben soll oder nicht, weil es ja auch ein bisschen Spaß macht, eine Krise zu haben, zumindest für die Männer in dem Alter. Und Gottes Wille ist es nicht unbedingt. Und er sagt Nein dazu, dann hat das auch seine Berechtigung. Okay, also es ist wirklich wichtig, nicht an Gottes Willen vorbeizugehen. Gottes Willen für unser Leben, das ist schon eine Sache, die sehr wichtig ist. Und ich muss sagen, mich beschäftigt das Thema persönlich sehr, weil ich möchte nicht an Gottes Willen vorbeigehen. Und es ist passiert so oft eigentlich, dass wir doch mehr auf uns ausgerichtet sind und dass wir vielleicht Dinge tun, die mehr in unserem Interesse liegen als in Gottes Interesse. Aber das ist ja nicht der Punkt für einen Christen, sondern da ist es wichtig, dass wir Gott nach seinem Willen fragen und seinen Willen auch tun. Also ich hatte vor längerer Zeit schon mal drüber gepredigt, aber unter einem anderen Aspekt. Und heute wollen wir uns noch einen zusätzlichen Aspekt anschauen. Und also wer beim ersten Teil nicht da war, macht nichts, weil dieser Teil ist auch unabhängig davon. Und wir möchten uns heute mal ein paar Dinge aus dem Wort Gottes anschauen, wie Gott das definiert und wie Gott das sieht. Und manchmal ist es ja auch so, dass man nicht unbedingt den Willen Gottes tun möchte und man fragt auch dann nicht danach, weil wer viel fragt, der kriegt natürlich viele Antworten und wenn diese Antworten nicht mit dem übereinstimmen, was man selber gerne haben möchte, dann hat man natürlich ein Problem. Also wenn sich Gottes Willen nicht mit unserem Willen deckt, dann scheint man irgendwo in einen Zwiespalt zu kommen. Aber es ist so, dass wir einmal vor Jesus stehen werden und er wird uns fragen, ob wir seinen Willen getan haben. Das klingt jetzt ziemlich nach Druck, soll es aber nicht sein. Also es soll nicht, Gott möchte, denke ich, da keinen Druck auf uns ausüben, aber er möchte, dass wir seinen Willen tun. Und ich meine, es ist immer hinter dem oder vor dem Hintergrund zu sehen, dass Gott uns erlöst hat und wir jederzeit zu Gott kommen, egal ob wir seinen Willen getan haben oder nicht. Also nehmen wir mal zum Beispiel den Tschecher am Kreuz. Das ist ja ein Paradebeispiel. Ich meine, der Mann, der hat wirklich erkannt, dass er Jesus braucht. Ich denke, das steht außer Frage. Der brauchte Jesus, der hing da am Kreuz und er hat sich an Jesus gewandt in seiner Not. Und Jesus hat ihn befreit und mit in den Himmel genommen. So hat er das gesagt. Andererseits muss man natürlich sagen, dass das Ende dieses Mannes, dass das nicht Gottes Willen für sein Leben gewesen sein kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott wollte, dass dieser Mann am Kreuz endet, nachdem er irgendwelche Verbrechen begangen hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das war nicht Gottes Willen für sein Leben. Aber der Mann hat natürlich richtig erkannt, dass er Gott braucht. Und so ist das mit jedem von uns. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen, weil nur er kann uns von unseren Sünden erlösen und kann uns mit in den Himmel nehmen. Also das ist zweifellos, das ist überhaupt keine Frage. Aber trotzdem gibt es einen Willen Gottes für unser Leben, für jeden Einzelnen von uns. Und es gab auch einen Willen für diesen Tschecher am Kreuz. Also das muss man auch mal von dieser Warte aus sehen. Jetzt habe ich das mal so aufgeteilt. Also Gottes Willen umfasst eigentlich zwei Bereiche. Der erste ist, was will Gott für uns? Und warum will er das für uns? Und ich denke, da mal jetzt wahrscheinlich weniger eher ein Problem, diese Dinge zu sehen. Und das zweite ist aber, was wichtiger ist, was will Gott von uns? Also nochmal, was will Gott für uns? Das ist sozusagen der erste Teil. Und was will Gott von uns? Das ist der zweite Teil. Okay, also was will Gott für uns? Das heißt für jeden Einzelnen. Und warum will er das auch? Gott will etwas für jeden einzelnen Menschen, also unabhängig von dem, was wir selbst wollen. Das ist ganz unabhängig davon. Wir haben eigene Wünsche, wir haben Vorstellungen. Aber Gott möchte für jeden Einzelnen von uns irgendwas, was auf seinem Herzen liegt. Und es gibt also jetzt eine ganze Menge Bibelstellen, die ich euch vorlesen möchte in dem Zusammenhang. Aber ich denke, es ist gut, Gottes Wort sprechen zu lassen. Also die erste wäre in Matthäus 18, der Vers 14. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Also es geht um das verlorene Schaf, was der Hirte dann sucht, nachdem er die 99 zurücklässt. Niemand soll verloren gehen. Das ist erstmal das, was Gott sich für jeden von uns wünscht, für jeden Einzelnen. Niemand soll verloren gehen. Dann Johannes 3,16 kennt jeder von euch, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also so, das ist wieder der gleiche Aspekt, niemand soll verloren gehen, sondern Gott wünscht sich für jeden Einzelnen von uns ewiges Leben. Und nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern für jeden Menschen in dieser Welt. Dann aus 1. Timotheus 2, der Vers 4, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also alle Menschen sollen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus ist die Wahrheit, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wir sollen Jesus erkennen und das wünscht sich Gott für uns. Dann 2. Petrus 3, der Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Hier kommt also nochmal der Aspekt zur Buße, kommen in den Vordergrund auch, wir sollen nicht verloren gehen, sondern wir sollen zur Buße kommen. Galater 1, Vers 4. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns hinausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Also Jesus reißt uns aus der gegenwärtigen bösen Welt heraus, nach dem Willen des Vaters. Das ist der Wille des Vaters. Okay, ich denke, das war auch schon der erste Teil, das war relativ knapp und ich denke auch, dass wir da kein Problem haben, das zu sehen, dass Gott möchte, dass jeder errettet wird, dass jeder zur Buße kommt und dass jeder einfach Jesus erkennt. Das ist der Wille für uns, für jeden einzelnen Menschen und ich denke, das ist ziemlich klar. Aber jetzt die zweite Frage ist, was will Gott denn von uns? Er will ja was von uns. Was sollen wir tun und wie sollen wir leben? Und Gott lässt uns auch nicht im Unklaren darüber, was er von uns will, sondern sein Wort sagt an vielen Stellen sehr deutlich, was er von uns möchte. Dazu jetzt auch eine Menge Schriftstellen. Johannes 6, der Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also Gott möchte von uns, dass wir den Sohn sehen und an ihn glauben. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein und wir sollen auch prüfen, was denn der Wille Gottes ist. Ich meine, das liegt an uns. Wir müssen fragen, was ist der Wille Gottes? Das müssen wir tun. Ich meine, es ist besonders für die Jugendlichen zum Beispiel wichtig, wenn sie vor einer Berufswahl stehen, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Und es ist nicht so, dass jeder Missionar werden muss in Afrika, sondern Gott hat ja auch Talente gegeben und Neigungen. Und ich denke nicht, dass das irgendwie dass Gott da ein Zwiespalt schaffen möchte zwischen dem, was er dir gegeben hat und zwischen dem, was du wählen sollst. Und ich meine, jeder von uns hat irgendwelche Interessen und Neigungen, und die auch zu nutzen als Talente, die von Gott her gegeben sind. Ich denke, das ist ein gutes Maß auch, um zu wissen, in welche Richtung soll ich denn da gehen. Es ist nicht so, dass wir irgendwas entscheiden müssen, was total gegen unsere Natur geht, weil Gott hat es nicht in uns hineingelegt. Aber trotzdem ist es wichtig, nach Gottes Willen zu fragen, und speziell eben auch bei großen Entscheidungen. Ja, also Berufswahl ist zum Beispiel eine große Entscheidung. Das hat Einfluss auf dein ganzes Leben, auf deine ganze Zukunft, oder auch die Partnerwahl. Ja, welchen Mann, welche Frau soll ich heiraten? Da muss ich nach Gottes Willen fragen, und ich bin überzeugt davon, Gott lässt dich da nicht im Unklaren, sondern er schenkt dir auch ein Maß an Gewissheit, und er schenkt dir auch Antworten darauf. Aber so oft passiert es, dass wir einfach nach unseren persönlichen Neigungen gehen oder Interessen und doch nicht nach Gottes Willen fragen. Okay, in Matthäus 9, Vers 13. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Also Gott will Barmherzigkeit. Das ist auch was unser Leben, sage ich mal, ausmacht. Barmherzigkeit gegenüber unseren Geschwistern, Barmherzigkeit gegenüber denen, die jetzt nicht errettet sind. Gott will Barmherzigkeit und er will keine Schlachtopfer. Epheser 5, die Verse 17 bis 20. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also wir sollen nicht töricht sein, sondern wir sollen überlegen und wir sollen unseren Verstand auch benutzen. Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Lehrer, welches ist das größte Gebot und Gesetz? Das ist auch ein sehr bekannter Vers, und den wir sollten wir alle natürlich auch kennen, und kennen wir auch. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also das größte und das erste Gebot. Gott will das von uns. An anderer Stelle heißt es, Gott ist ein eifernder Gott. Und er möchte, dass wir ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und von ganzem Verstand. Und das ist eine Sache, die kannst du eigentlich nur, wenn du Jesus wirklich liebst von ganzem Herzen. Und das Motiv für dieses Tun soll aus deinem Herzen kommen, aus deiner Liebe zu Jesus. Dann 1. Thessalonicher 4, der Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Also Heiligung, keine Unzucht. Gott hat uns den Körper gegeben, und unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir haben Verantwortung für diesen Leib und für diesen Tempel. Und Gott möchte nicht, dass wir diesen Tempel in irgendeiner Weise verunreinigen oder dass wir in irgendeiner Weise uns schädigen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich meine, das hören wir so oft, Dank sagen. Es vergeht wahrscheinlich kaum ein Gottesdienst oder eine Gebetsstunde, wo das Thema nicht aufkommt. Aber das ist wirklich eine zentrale Sache. Wenn ich undankbar bin gegenüber dem, was Gott mir gibt, dann bin ich nicht im Willen Gottes. Er sagt, dankt ihm, oder er sagt, gebt ihm Dank in allen Dingen. Denn das ist Gottes Wille. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht die Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist also der große Auftrag, den wir auch haben und dem wir nachkommen sollten müssen. Auch nicht aus Druck heraus. Ich denke, man muss jetzt nicht die ganze Welt irgendwie bekehren oder das Evangelium in der ganzen Welt verkünden. Aber wenn wir sensibel sind für den Heiligen Geist, Gott stellt uns Menschen einfach in den Weg. Und ich muss selber sagen, auch aus eigener Erfahrung, ich habe oft versagt in dieser Sache. Aber Gott stellt uns Menschen in den Weg, denen wir vom Evangelium erzählen können, denen wir sagen können, dass sie nicht verloren gehen müssen, wenn sie an Jesus glauben. Aber das müssen wir uns auch irgendwie vor Augen halten und wir müssen auch wirklich offen sein für den Heiligen Geist in diesen Dingen. Und wie gesagt, ich habe oft genug versagt. Ich weiß, wie das ist und ich weiß auch, welche Probleme das macht. Aber nichtsdestotrotz, das ist Gottes Willen für unser Leben, dass wir das tun. 1. Petrus 2, der Vers 15. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also Gutes tun und damit die Menschen, die unwissend sind, zum Schweigen bringen. 1. Johannes 3, Verse 23, 24. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Jetzt ist es so, jetzt hört man oft, also wenn man Gebote hält, dass das gesetzlich ist. Also ich denke nicht, dass es gesetzlich ist, Gebote zu halten. Gesetzlichkeit muss irgendwas anderes sein. Weil Gott möchte, dass wir seine Gebote halten. Und er möchte aber auch nicht, dass wir gesetzlich sind. Also muss Gesetzlichkeit irgendwas anderes sein als Gebote. Wenn ich sage, okay, Gebote halten aus Liebe zu Jesus, dann ist das die Nachfolge, in der ich stehe. Dann folge ich Jesus nach, ich bin sein Jünger und halte seine Gebote. Wenn ich gesetzlich bin, dann halte ich die Gesetze um der Gesetze willen und nicht aus Liebe. Und versuche durch Eigengerechtigkeit mein Heil zu erlangen. Das, denke ich, ist Gesetzlichkeit. Es muss ein Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und Gebote halten sein. Ich meine, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich halte mich ja nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen oder an rote Ampeln, weil ich den Verkehrsminister liebe, sondern ich halte mich daran, weil ich Angst vor Strafe habe und weil es mich was kostet, ja, entweder Geld oder Punkte, wenn ich mich nicht an diese Verkehrsregeln halte. Aber bei Jesus ist es anders. Ich halte die Gebote, weil ich Jesus liebe und weil es gut für mich ist. Und wenn ich das mal sehe, und wenn ich das mal im Herzen wirklich verinnerlicht habe, dass es gut für mich ist und dass ich Jesus liebe und seine Gebote halte, dann hat das ein ganz anderes Niveau. Dann mache ich das nicht aus Angst, aus Verpflichtung, aus irgendwelchen anderen Motiven, sondern dann stimmen die Motive. Dann 1. Johannes 4, die Verse 15 und 16. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also das muss man sich mal ganz langsam nochmal anhören. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich denke, das tun wir alle, die wir hier sind. In dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Liebe geht hier über alles. Und ich denke, wir haben das auch gehört als Pastor Colin hier, weil er hat auch diese Verse benutzt, wo er das mit den Bechern gezeigt hat, wer in wem und wo und wie das Ganze funktioniert. Aber dieser Vers beschreibt ganz besonders nochmal deutlich, wie das Verhältnis ist, also wer in wem und Gott in uns und wir in ihm. Jetzt noch eine Frage, warum sollen wir Gottes Willen tun und nach seinem Willen leben? Da gibt uns Matthäus 7, der Vers 21 bis die Verse 21 bis 23 eine Antwort. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also das müssen wir natürlich hier im Kontext auch sehen. Wir können unser Heil nicht erwirken durch irgendwelche Werke, die wir tun. Oder Gebote, die wir halten. Das ist ganz wichtig. Also nicht, dass wir das irgendwo auf die falsche Reihe kriegen. Aber trotzdem, Gott möchte, dass wir seinen Willen tun und dass wir seine Gebote halten. Und ich denke, wenn wir uns auf Jesus stützen, dann wird das nicht passieren, was hier in diesen Versen beschrieben ist. Dann wird er nicht sagen, ich habe euch nicht gekannt. Das ist allein von unserer Beziehung zum Herrn abhängig. Und wie gesagt, der Schächer am Kreuz zum Beispiel, er hatte jetzt keine Möglichkeit, noch irgendwas zu tun, sondern hier zählte allein die Beziehung zu Jesus in dem Moment, dass er ins Paradies einkehren konnte. Und wenn wir uns an Jesus festhalten, ich denke, da kann uns nichts passieren, dann haben wir die Errettung und wir haben einen Platz im Himmel. Aber nichtsdestotrotz, Gott hat Pläne für uns und Jesus möchte, dass wir seine Gebote halten, nicht aus irgendwelchen schlechten Motiven oder aus selbstgerechten Motiven, sondern einfach, weil wir ihn lieben und weil es gut für uns ist. 1. Johannes 2,17 Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Johannes 9,31 Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Hier auch nochmal, also das müssen wir auch im Gesamtkontext sehen. Wir sind Sünder. Aber wir können jederzeit zu Gott kommen und uns reinigen lassen. Und dann hört er uns auch. Ich meine, wenn wir eine versteckte Sünde haben, wo wir sagen, Gott muss das nicht unbedingt wissen. Ich meine, das ist ja Lug und Betrug in sich schon, weil Jesus kennt uns in- und auswendig und wir können nichts vor ihm verheimlichen. Deshalb, wenn irgendwelche Sünde in unserem Leben ist, dann ist es unbedingt notwendig, dass wir diese Sünde bekennen, damit er uns reinigen kann. Wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, dann kann er das nicht tun, weil dann verstecken wir uns vor Gott. Wenn wir uns vor Gott verstecken, kann er uns nicht reinigen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir Sünde haben, dass wir sie einfach vor Gott bringen. Wir wissen, er vergibt jede Sünde, er vergibt wirklich jede Sünde. Und dann hört er unsere Gebete und wir stehen einfach in einer ganz anderen Freiheit vor Gott. Ich meine, das weißt du ja selber, wenn du mal irgendwie versuchst, ein krummes Ding zu drehen vor Gott, und du bekennst vielleicht nicht das, was gerade vorgefallen ist, dann hast du nicht diese Freimütigkeit. Aber die kannst du ganz einfach erlangen, indem du einfach mit dem kommst, was du hast und es einfach vor Gott bekennst, vor Jesus bekennst. Kolosser 1, Verse 9 bis 14. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden, um des Herrn würdig zu wandeln und Frucht zu bringen. Das ist auch so eine Sache. Wir müssen uns ja, wenn wir Gottes Kinder sind, auch unterscheiden von der Welt. Ja, es kann ja nicht so sein, dass wir gleichförmig dieser Welt sind. Und da habe ich vorher schon einen Vers gelesen. Gleichförmig dieser Welt zu sein, heißt einfach so zu leben, wie die Welt auch lebt. Aber Gott möchte, dass da auch ein Unterschied ist. Und dass dieser Unterschied auch gesehen wird. Und zwar von denen, die Jesus noch nicht kennen. Deshalb heißt es hier, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Aus Hebräer 10, der Vers 36, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Also wir sollen den Willen Gottes tun, damit wir die Verheißung davontragen. Johannes 14, der Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ich denke, das ist schon eine zentrale Aussage. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und da habe ich jetzt schon öfter was dazu gesagt, aber das ist für mich so wirklich die zentrale Aussage, weil das Motiv hier auch klar wird. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich meine, ich möchte nicht an Gottes Willen vorbeigehen. Das wäre das Schlimmste, was ich sagen kann, wenn du auf dem Sterbebett liegst und du musst sagen, Mensch, du bist am Willen Gottes vorbeigegangen. Gut, du hast Erlösung, du hast Errettung, du bist im Himmel, du hast einen sicheren Platz, weil du an Jesus dranhängst. Aber trotzdem, Gottes Willen für dein Leben ist nicht zustande gekommen. Und es ist einfach, ja, es ist schade. Ich meine, schade ist ein blödes Wort, aber es ist wirklich, es hätte so viel anders sein können. Und es hätte gut sein können. Jetzt noch kurz dazu, wie sollen wir denn Gottes Willen tun? Epheser 6, der Vers 6. Ihr Sklaven, heute würde man sagen Arbeitnehmer, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern, in Anfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Von Herzen tut. Gottes Willen von Herzen tun. Hebräer 13, Verse 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit er seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem er das Wort des Lebens festhaltet. Also er schafft in uns das Wollen und das Vollbringen, das haben wir auch schon öfter gehört, aber das ist der Wille Gottes. Wir sollen es ohne Murren und ohne Zweifel tun und wir sollen tadellos sein, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten einer verdrehten Welt, weil nur so kann diese verdrehte Welt erkennen, was es heißt, zu Gott zu gehören Woher sollen sie es sonst wissen? Woher sollen sie es sonst kennen? Sie müssen es an uns sehen. Und wir sind aufgerufen, auch die Botschaft weiterzubringen. Woher sollen sie es sonst wissen? Woher sollen sie es sonst kennenlernen? Okay, und wir haben auch ein gutes Vorbild, nämlich Jesus selbst. Matthäus 26, Vers 42. Wiederum, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus hat sich dem Willen des Vaters komplett untergeordnet. Und das ist wirklich ein wunderbares Vorbild, weil er wollte das eigentlich auch nicht. Er wollte nicht sterben. Er wollte diesen Kreuzestod nicht erleiden, sondern er hat es getan, weil es der Wille des Vaters ist. Von sich aus war es eine ungeheure Belastung. Er hat Blut geschwitzt. Er hat Blut geschwitzt. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, dass es auch mal was kostet, den Willen Gottes zu tun, dann haben wir Jesus als Vorbild. Und er hat wirklich den absoluten Willen Gottes getan. Und es ist so, dass es oft wirklich was kostet, den Willen Gottes zu tun. Und also ich weiß aus meiner Zeit, es hat mich schon zigtausend vielleicht nicht, aber schon einige tausend Euro auch gekostet, den Willen Gottes zu tun. Einfach weil, also ich kann es kurz erzählen, da war zum Beispiel ein Versicherungsschaden und ich hätte, und es ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber um es einfach zu machen, ich hätte einfach sagen können, okay, so und so ist es, gegenüber einem Dritten, der wo es noch nicht mal irgendwie rausgekommen wäre. Also es wäre, ich hätte nichts unterschreiben müssen, ich hätte gar nichts machen, ich hätte nur ein Ja sagen müssen und dann wäre das über die Versicherung gelaufen und hätte einiges an Geld gebracht, aber es kostet dich manchmal, den Willen Gottes zu tun. Und egal, ob das auf dieser Ebene ist oder ob es auf einer anderen Ebene ist, manchmal macht es einfach Unannehmlichkeiten, Gottes Willen zu tun. Kann sein. Aber wenn du diese Unannehmlichkeiten auf dich nimmst und du weißt genau, du bist im Willen Gottes, ja, dann erfüllt dich das auch mit Freude, auch wenn es mal unangenehm ist. Oder wenn es dich Kraft kostet, wenn es dich Zeit kostet, was auch immer. Dann Johannes 6, die Verse 39 bis 40. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also Jesus tut Gottes Willen was meinst du, Erwin? Ohne Wenn und Aber, genau, das passt wirklich, ohne Wenn und Aber. Er hält nicht zurück und egal, was es ihn kostet, er tut den Willen des Vaters. Okay, vielleicht noch ein Wort, was mir auch sehr beschäftigt, ist immer der Gegensatz zwischen Gesetzlichkeit oder der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit, Nachfolge Christi und Pharisäertum. Also wenn man sich die Pharisäer mal anschaut, wenn man das kurz definieren sollte, was ein Pharisäer ist, dann würde man vielleicht sagen, naja, es ist einfach ein Heuchler, der schon nach den Gesetzen lebt, aber, sagen wir mal, punktuell ausgerichtet ist und nicht das Gesamte sieht. Also wenn ich sage, okay, zum Beispiel das Gesamte sehen heißt eben, dass man das Erlösungswerk Jesus annimmt, aber zum Beispiel trotzdem eben seine Gebote hält. Aber Pharisäer zum Beispiel, sie haben immer mit ihm diskutiert, sie haben ihn oft versucht, ihm irgendwie eine Falle zu stellen, um ihn irgendwo im Gesetz doch aufs Kreuz zu legen irgendwo. Und das ganz punktuell. Und ich denke, das hat nichts damit zu tun, Gesetze zu halten. Also du musst nicht denken, du bist jetzt ein Pharisäer, weil du irgendwelche Gebote hältst. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und es hat auch nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil es wird so oft verwechselt, Gesetzlichkeit und Nachfolge Jesus. Und sobald man sagt, ja, Gebote und Gebote halten, das ist, dann wird das gleich als Gesetzlichkeit vielleicht missverstanden, aber das ist es einfach nicht. Sondern wenn wir die Gesetze oder die Gebote aus unserem Herzen heraushalten, weil wir Gott lieben, weil wir Jesus lieben, dann hat das eine ganz andere Qualität in unserem Leben. Und wie gesagt, es ist nicht zu unserem Schaden. Gott möchte uns ja nicht irgendwie den Spaß verderben oder er möchte, dass wir uns irgendwie knüppeln lassen vom Leben, sondern er möchte ja, dass wir wirklich im Frieden mit ihm leben und in der Freiheit des Heiligen Geistes. Und das kommt einfach dadurch, wenn wir seine Gebote halten. Okay, zusammenfassend könnte man einfach sagen, Liebe und Gehorsam als Lebensvision. Wenn wir das als Lebensvision haben, Gott einfach Gottes Willen zu tun und seine Gebote zu halten aus der Liebe heraus und einander lieben, uns lieben, einander lieben, dann erfüllen wir die Gebote auch. Aber das hängt alles miteinander zusammen und ich denke, wenn wir das tun, und das als Lebensvision haben, dann ist einfach auch viel mehr für unser Leben drin. Und Gott kann seine Pläne, die er für uns hat, zustande bringen. Er kann das zustande bringen, wenn wir auf seinen Willen hören und ihm nachfolgen. Okay, ich möchte noch, wie viel Uhr haben wir denn jetzt, Monika? 20 vor, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich sagen, zum Abschluss beten wir gemeinsam das Vaterunser, weil da kommt auch der Wille Gottes sehr stark zum Ausdruck. Und vielleicht, wer danach noch ein Zeugnis hat, in Bezug auf den Willen Gottes, der kann dann gern noch Zeugnis geben. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Und ich denke, wir können das auch nutzen, einfach um unsere Erfahrungen mit Jesus weiterzugeben. Okay, dann stehen wir mal alle auf, bitte, und dann sprechen wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, nehmt bitte nochmal Platz. Also wer ein Zeugnis zu diesem Thema hat, den möchte ich einfach bitten, nach vorne zu kommen. Ja, Lydia.
Ich entschuldige mich für meine schlechte Deutsch. Ich versuche ja, Gott hat zu mir durch Thomas gesprochen und das Thema eigentlich beschäftigt mich seit schon einigen, ja, ein paar Jahren. Und dann habe ich glaube, einmal schon gesagt, dass ich habe mich in mir selbst erkannt, dass ich kann eigentlich diese erste Gebot nicht halten, weil also einfach, das ist für mich zu schwer und ich habe erkannt, dass ich nur einfach kann nicht. Und dann habe ich nach einiger Zeit mit Gott, weil von Fülle des Herzens sprechen auch die Lippen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte, aber einfach wirklich offen, weil Gott uns, ich habe erkannt, dass er kennt uns bis zur letzten Mikron und das ist einfach Torheit und Dummheit, von ihm zu etwas zu verbergen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, ich möchte gerne, aber ich kann das nicht. Wenn du willst, und ich weiß, dass du das willst, ich möchte dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und das von Ganzen. Und dann hat eigentlich Prozess hat angefangen, indem, dass ich einfach Es war langsam mit Beten und mit Bibellesen auch interessant. Und so ganz praktisch zum Beispiel das zu sein, wenn ich früher zum Beispiel Predigen gehört habe, die haben mich berührt. Nach ein paar Stunden, ehrlich zu sagen, ich konnte, wenn mir jemand gefragt hätte, zum Beispiel meine Mutter hat gesagt, oh, du warst heute und ich war nicht in der über was wurde gepredigt? Konnte nicht erinnern. Ich konnte mich nicht erinnern an was und so weiter. Und dann habe ich angefangen, das ist wahrscheinlich nicht von mir selbst, aber so einfach nachzudenken. Wenn ich zum Beispiel vom Gottesdienst zurück nach Hause fahre oder dann habe ich nachgedacht, über was wurde heute gesprochen oder was Gott wollte zu mir heute sprechen. Wollte sagen. Oder wenn ich frühmorgen Bibelvers gelesen habe, dann spüle ich Geschirr und anfange das nachzudenken an dem Wort einfach. Und so langsam das ist schon, Gott sei Dank, schon, ich glaube, das ist schon Gewohnheit geworden, das einfach das nachzudenken. Und das ist sowas interessant. Es war so einige Zeit, dass ich Bibel gelesen habe aus wirklich Gesetzlichkeit, weil mit Verstand habe ich ganz sicher weiß ich, das ist gut zu mir und dass ich muss das machen, weil es ist gut zu mir und das will von Gott von mir. Aber das war wie eine Zeitung. Also eigentlich, also das passt gut zu meiner Situation, aber es spricht nicht, keine Veränderung stattgefunden hat. Und so einfach mit dem Zeit, mit diesem Gott kennen zu wollen, einfach. Weil irgendwie, wir neigen alle von unserer Erfahrung vor der Bekehrung zum Gott, an Gott zu denken, wir wissen, alle Menschen wissen, dass er heilig ist. Und alle Menschen wissen irgendwie in seinem Herzen, dass sie nicht heilig sind. Und deswegen, wir neigen alle zu, sich zu verstecken von Gott. Und deswegen neigen irgendwie uns diese offene Beziehung zu Gott aus Angst zu vermeiden, sich zu offenbaren von Gott. Und das ist das Falsche eigentlich. Und ja, ich kann sagen, dass ich habe mich so, wie ich bin kein Baby im Glauben, aber im Grundschulalter. Weil ich habe angefangen zu beten, indem dass ich will zu lernen. Einfach und so weiter. Und das ist, ich habe so gebetet. Ich war immer in der Schule sehr gut. Lass mich das auch deine Lehre zu folgen und zu verstehen, und das Lernen hat mir immer Spaß gemacht in der Schule und so weiter, und das möchte ich auch von dir Spaß haben und so weiter, und das wirklich, es funktioniert, es ist wirklich funktioniert. Und noch Wichtigste, was wir sagen, also wir können uns sagen, also das ist gut und das ist wirklich Gottes Wille und das kommt alles aus Liebe und so weiter zu Gott, und aus Liebe zu Gott sollen wir gehorsam sein, absolut richtig. Nur ich habe erkannt, wir können ohne ihn nichts machen. Wir können ohne ihn nichts lieben. Einfach, also ich möchte von ganzem Herzen lieben und so weiter, aber es funktioniert nicht aus mir selber. Und das wird nur aus dieser Beziehung zu Gott. Einfach aus ehrlicher Beziehung zu Gott, aus ehrlicher, da bin ich und da nehme ich Zeit mit Gott. Und aus dieser Zeit werden wirklich wunderbare Früchte, und ich erwarte, das ist wirklich noch, glaube ich, erste oder zweite Klasse der Grundschule vom Gottes und so weiter. Und ich sehne mich nach 10. Klasse oder noch mehr, vielleicht Hochschule und so weiter, weil das ist unglaublich interessant. Ich befinde jetzt eigentlich in sehr schwierigen Situationen, ganz bestimmt. Das ist der, aber ich sage, es ist so schwer mir, aber wirklich interessant. Wirklich, es ist mir interessant zu leben. Und das ist so eigentlich Gegensatz, ja, Widerspruch oder Paradox. Ja? Aber das ist wirklich so. Und Ich natürlich erwarte, dass ich nicht ständig in solche Situation. Ich erwarte, dass es kommt noch, also die Zeit, die ich aufatmen kann und dann wieder nächste Niveau, weil ich glaube, dass wir erreichen diese nächste Stufen durch Schwierigkeiten, die wir, also Gott uns führt und schneidet ab, damit wir die schöne Rosen werden und mehr Früchte bringen und so weiter. Aber ja.
Danke, Lydia. Ja, es ist, ich meine, aus der Beziehung heraus, wir können es nur aus der Beziehung mit Jesus heraus erleben. Das ist also wirklich das Wichtigste. Und wenn man sagt, okay, wenn man offen ist und ehrlich zu Jesus, ich meine, das ist ja schon mehr als man machen muss eigentlich auch. Es ist einfach die Grundlage. Die Basis. Ich meine, als du zum Glauben gekommen bist oder als wir zum Glauben gekommen sind, ich glaube, das hat jeder so erlebt, da war erstmal diese riesige Freude da, einfach Jesus überhaupt kennenzulernen. Und manches Mal ist es so, dass das, wenn man, was weiß ich, 20, 25 Jahre, 30 Jahre im Glauben ist, dann kann es auch sein, dass das mal abnimmt. Und zu dieser ersten Liebe wieder zurückzufinden, das Erste ist, einfach offen zu sein und zu sagen, Herr, so ist es. Ja, ich bin jetzt so, wie ich bin in dieser Situation. Und Jesus wendet sich nie ab. Jesus wendet sich wirklich nie ab, sondern er nimmt dich. Man kann ja als verlorener Sohn auch, ja, man kann immer wieder zu Jesus zurückkommen. Das ist die Basis. Und seine Arme, seine Tür, die ist immer offen für uns. Und das ist wunderbar. Monika, du hast noch was. Ja.
Also mein Zeugnis liegt jetzt schon 20 Jahre zurück, aber das war einer meiner größten Überwindungen damals, kurz nach meiner Bekehrung. Ich war arbeitslos und ich fragte Gott, was denn meine Aufgabe sei. Und ich war Wagenwäscherin, habe täglich 20 Autos gewaschen, aber danach bin ich dann von Traunstein nach Rosenheim gezogen und ich suchte eine Arbeitsstelle und war mir nicht mehr sicher. Soll ich wieder zurück zu meinem alten Beruf, Sekretärin, aber da hatte ich keine große Freude und ich wollte einfach was für Gott tun und besonders mit Menschen. Ich wollte was mit Menschen tun. Und dabei habe ich gedacht, ich will eine Missionarin sein in China. Und ja, und habe das so geliebt. Eulemann hat immer so gehört von den Missionarinnen, die da in China sind. Und Antje, du siehst mich so, du weißt es, ja. Wir haben öfters mal in der Gemeinde gesprochen. Und ich war so hin und her gerissen. Hey, ich möchte was für dich tun. Ja, und dann bin ich mal aufs Arbeitsamt und haben mal gefragt, ob was für mich gibt, was ich denn so machen könnte. Dann ist mir eingefallen, ich könnte auch Hebamme werden. Und dann hat das Arbeitsamt gesagt, ja, aber da sind Sie über das Alter hinaus. Und naja, bin ich wieder enttäuscht nach Hause. Dann hab gefastet, hab gebetet. Ja, es hat sich keine Tür aufgetan, als Missionarin. Und ja, dann habe ich gedacht, naja gut, dann bleibst du eben da in Rosenheim. Und dann habe ich gedacht, Zeitungsartikel, gehst als Haushälterin, bin zu einer Firma, also ein Haushalt von einer Firma. Und dann habe ich einen Tag geputzt und habe eigentlich immer von mir gedacht, dass ich sehr gründlich bin, aber für die Frau war das einfach nicht gründlich genug. Und sie sagte dann, also ich glaube, für sie wäre die Altenpflege richtig. Und ich war so erbost über diesen Ausdruck, weil ich nämlich schon 2 Jahre vorher kam immer dieser Gedanke Altenpflegerin, aber da habe ich einen riesen Bogen drum gemacht. Und das Arbeitsamt hat auch gesagt, gehen Sie doch als Altenpflegerin. Und das passte überhaupt nicht zu mir. Also in meinem Denken, das passte nicht. Und ich habe gekämpft, ich habe gerungen, Altenpflegerin zu werden. Und das hat 2 Jahre gedauert. Und auf tolle Wege, muss ich wirklich sagen, weil manches dann nicht mehr gelaufen ist, bin ich dann aufs Arbeitsamt nochmal und habe dann eben, dieser Mann hat mir gesagt, gehen Sie als Altenpflegerin. Und das war für mich die größte Überwindung. Ich habe Wochen gebraucht. Ich bin heulend vor dem Herrn getreten. Das kannst du nicht für... Das hast du nicht für mich. Das kann nicht sein, dass du das für mich hast. Ich mag doch was, was man sehen kann, was man Altenpflege. Und da bin ich irgendwo hinten in der Ecke abgestellt. Das will ich nicht für mich. ich möchte schon was gelten, sozusagen, habe ich natürlich nicht gesagt, aber so war das. Und ich brauche auch Anerkennung. Ne? Und naja, es hat für mich eine Überwindung gekostet, den Willen Gottes zu tun. Und es ging mir sehr schlecht in der Altenpflege. Es ging mir sehr schlecht. Aber die Türen sind aufgegangen. Es ist zum Beispiel eine Institution, da bin ich reingegangen, da hatte ich den Eindruck, geh da rein, frag, ob du eine Arbeitsstelle hast, bekommen kannst. Und da sagte die Heimleitung, ja, kommen Sie rein, Sie kommen genau recht. Dann hatte ich ein Gespräch mit ihr und dann sagte sie, Sie sind doch die Frau sowieso. Sag ich, nein, bin ich nicht. Ah ja, das macht auch nichts. Dann sind Sie dann einfach. Also es war einfach so toll. Dann habe ich so 3 Monate gearbeitet als Schwesternhelferin und irgendwann kam wieder mal so ein Tief, wo ich dachte, Altenpflege, das ist das Letzte, was ich mache. Ich habe Depressionen gekriegt, weil ich das einfach nicht machen wollte und habe geheult. Ich habe nur geheult, eine ganze Nacht lang durch. In der Früh habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr dorthin. Und ich habe ganz richtig gehört. Und du nimmst jetzt deine Tasche und gehst in die Arbeit. Dann war Frieden wieder. Und als ich dann in die Arbeit wieder rein bin, an der Rezeption da vorbei, dann hatte ich stark wieder den Eindruck, frag die Heimleitung, ob du Altenpflege lernen darfst. Und ich bin reingegangen und dann sagt sie, ja, Sie kommen gerade recht, die Schule beginnt nächste Woche. Wir melden Sie an. Und so sind halt, ich wusste, es ist Gottes Wille, aber es ging mir sehr, sehr schlecht dabei. Und warum ging es mir schlecht? Weil ich einfach das noch nicht so angenommen hatte, dass Gott das für mich hat. Aber in dem Moment, wo ich das dann nach und nach, nicht auf einmal, aber nach und nach das zugelassen habe, dann hat Gott es gesegnet. Und wisst ihr, was gesegnet wurde? Mein Charakter. Mein Charakter hat sich nämlich verändert. Und das war nötig. Und Gott hat diesen Beruf für mich gebraucht, weil ich war unmöglich, wahrscheinlich unausstehlich für manche Leute früher, vielleicht jetzt auch noch. Aber ich bin verändert worden und ich bin Gott so dankbar für diesen Beruf. Und ich sage, ich habe wirklich Liebe bekommen für die Menschen, die hatte ich wirklich vorher nicht. Da ging es nur um mich, ja. Aber jetzt kann ich mit Menschen umgehen. Ich freue mich, bin gerne mit Menschen zusammen. Und Gott hat es gewusst. Er hat mich verändert und da bin ich ihm dankbar, weil ich brauche mich nicht viel anstrengen. Ich darf lieben. Amen.
Danke, Monika. Ja, für ein Zeugnis hätten wir noch Zeit. Ein kurzes, ja, Ludwig.
Bei einem Mieter von uns ist ein Wasserschaden entstanden. Hab's zur Versicherung gemeldet. Sagt sie, ja, wenn das der Wasserschaden daher kommt, dass ein Rohrbruch ist, dann ist es versichert mit der Wohngebäudeversicherung. Wenn aber Wasser von außen eingedrungen ist, und das ist da der Fall, dann hätte man zusätzlich zur Wohngebäudeversicherung eine Elementarversicherung gebraucht. Die haben wir aber nicht. Schaden ist 3.200 Euro. Dann hat man der Versicherungsagent empfohlen, es gibt nur 2 Wege, entweder zahlen oder einen Versicherungsbetrug zu machen. Man schließt für 2010 eine Versicherung mit Elementarschaden ab und meldet den Schaden nächstes Jahr. Was empfiehlt ihr mir, was ich machen soll? Zahlen. Amen.
Okay, das war ein ganz kurzes Zeugnis. Dann hätte man noch Zeit für ein kurzes. Matthias.
Das ist die andere Seite, wenn man Gott gehorchen will und es manchmal geht es einfach daneben. Man geht da einen falschen Weg. Ich erinnere mich an die Zeiten, als der eiserne Vorhang aufging und aus den DDR-Ländern die Touristen hier unterwegs waren. Ich habe in der Zeit früh gerne gejoggt, war unterwegs und komme an einem Trabi vorbei, da hatten die den Kofferraum aufgeschlagen, ein Brot in der Hand und so ein Kaffee raus oder Tee, ich weiß nicht, was sie getrunken haben. Da hatte ich so den Eindruck, oh, ich sollte die zum Kaffee einladen. Und ich hatte mir zum Ziel gesetzt, so 200-300 Meter einfach weiter zu laufen bis an einen bestimmten Punkt und dann umzukehren. Da dachte ich, ach, wenn ich zurückkomme, sind die noch da, dann kann ich das machen. Und dann bin ich zurückgelaufen und sie waren weg. Und da habe ich gemerkt, es hat wehgetan, weil ich genau wusste, ich habe nicht einfach ruckzuck Gottes Willen getan. Ich war ungehorsam. Und diese Stelle, die sagt, ungehorsam ist wie Zauberei. Puh, die zeigt doch wirklich, wie das Gott wertet. Und das hat mir so weh getan. Ich war richtig niedergedrückt, niedergeknüppelt. Und weil ich erkannte, Mensch, du hast da einfach gegen Gott gehandelt. Du bist nicht der, du manchmal meinst, der du bist. Ich habe Gott um Vergebung gebeten und das ist das Wunderbare. Es ist dir dann vergeben. Und du bist wieder frei für das Nächste. Und so sind wir einfach, das möchte ich sagen, dass man etwas versäumt und das ist wunderbar, wieder zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, vergib mir. Ich will deinen Willen tun. Ich liebe dich, Herr. Und so geht man weiter und kann wirklich viel erleben mit dem Herrn. Und das macht Spaß. Ich habe viel erlebt mit dem Herrn, aber diese Seite ist auch da. Aber es wird weniger, wenn man wirklich umkehrt von Herzen, dann ist es aus und man braucht nicht unter Verdammnis weiterlaufen. Gell? So, man fängt wieder an.
Ja, ich denke auch, dass unsere Versäumnisse zahlreicher sind. Also ich könnte auch jede Menge aufzählen. Unsere Versäumnisse zahlreicher sind als die Dinge, wo wir im Herrn sind oder im Willen Gottes uns bewegen. Aber wir haben Jesus und wir können jederzeit umkehren. Das ist das Wunderbare. Ne? Selbst, wie gesagt, der Schächer am Kreuz, ja, keine Chance, sein ganzes Leben verpfuscht. Und trotzdem hat ihn Jesus einfach aufgenommen. Und das ist wunderbar zu wissen, weil aus unseren Werken heraus oder aus dem, was wir tun, können wir einfach nicht unsere Gerechtigkeit erlangen. Dafür ist Jesus gestorben und er hat den Willen des Vaters wirklich in absoluter Perfektion erfüllt. Und darauf können wir uns stützen in unserem Leben und alles andere hat keinen Bestand. Ja, jetzt möchte ich die Susan bitten, dann den Gottesdienst abzuschließen.
Ich wünsche euch heute